SWR Kultur. Lesenswert Feature.
Im Ausland ein Weltstar, so titelte die Süddeutsche Zeitung über die Schriftstellerin Jenny Erpenbeck, als diese 2024 den renommierten International Booker Prize bekam, als erste deutsche Autorin. Jenny Erpenbeck, 1967 in Ost-Berlin geboren, erzählt in ihren Romanen und Theaterstücken, wie sich die historischen Umbrüche des 20. Jahrhunderts im privaten Leben der Figuren niederschlagen. Hören Sie jetzt das Feature von Thomas David, denn Erinnerungen sind ja in sterbliches Fleisch eingeschrieben. Begegnung mit Jenny Erpenbeck.
Jetzt weiß niemand mehr, dass sie da ist. Rings um sie ist alles schwarz und der Kern dieser schwarzen Kammer ist sie. Dass es nicht einmal einen kleinen Spalt gibt, durch den das Licht einfällt, soll ihr das Leben retten. Aber es macht auch, dass sie sich in nichts mehr von der Dunkelheit unterscheidet. Sie würde gern irgendeinen Beweis dafür haben, dass sie da ist. Aber es gibt keinen Beweis. Sie, Doris, Tochter von Ernst und Elisabeth, 12 Jahre alt, geboren in Guben.
Also setzen wird schon mal schwierig. Die Führung ins Arbeitszimmer beginnt damit, dass man sich nicht setzen kann.
Manchmal mache ich mal ein bisschen besseres Licht. So.
Wem gehören jetzt noch in solcher Dunkelheit diese Worte? Während sie auf der kleinen Kiste sitzt und ihre Knie an die gegenüberliegende Wand stoßen und sie ihre Beine manchmal nach links schräg stellt, damit sie nicht einschlafen, vergeht die Zeit. Wahrscheinlich vergeht Zeit. Zeit, die sie wahrscheinlich immer weiter und weiter entfernt von dem Mädchen, das sie vielleicht einmal war. Doris, Tochter von Ernst und Elisabeth, 12 Jahre alt, geboren in Guben.
Naja, was soll man sagen? Wir haben hier mehrere Sitzgelegenheiten, die gerade von Stapeln und Fotos, Ordnern und Schallplatten und naja, halt allem Möglichen belegt sind.
Aber hier zum Beispiel können wir uns trotzdem setzen. Das kann man nämlich so.
Es ist niemand mehr da, der ihr sagen könnte, ob diese Worte herrenlos sind und sich nur zufällig in diese Kammer, in diesen Kopf verirrt haben oder ob sie wirklich zu ihr gehören. Zeit hat sich zwischen sie und ihre Eltern, zwischen sie und alle übrigen Menschen geschoben. Zeit hat sie mit sich fortgerissen und in diese dunkle Kammer gesperrt. Farbig ist nur noch das, woran sie sich erinnert, mitten in dieser Dunkelheit, die sie umgibt, deren Kern sie ist. Farbige Erinnerungen hat sie in ihrem vom Licht vergessenen Kopf. Erinnerungen von jemand, der sie einmal war. Wahrscheinlich war. Wer war sie? Wessen Kopf war ihr Kopf? Wem gehörten jetzt ihre Erinnerungen?
Denn Erinnerungen sind ja in sterbliches Fleisch eingeschrieben. Begegnungen mit Jenny Erpenbeck von Thomas David.
Wir haben hier so zwei Seiten Regale. Und die eine Seite Regale ist eigentlich so mit meinen Belegexemplaren und den Büchern meiner Familie hier voll. Hier unten ist so John Erpenbeck, Hedda Zinner, Fritz Erpenbeck und da oben sind etliche der Bücher, die meine Mutter aus dem Arabischen übersetzt hat.
Deckenhohe, mit Büchern und Ordnern gefüllte Regale. Ein Schallplattenspieler auf einem von Bücherstapeln umgebenen Hi-Fi-Wagen. Zwei hohe, zum Arkona-Platz hinausgehende Sprossenfenster, vor denen Jenny Erpenbecks Schreibtisch steht.
Hier unten stand bis vor 2-3 Jahren mein Klavier. Aber wir konnten es dann in ein anderes Zimmer stellen und da war ich sehr froh, da hatte ich wieder ein paar Bücherregale, die ich da aufbauen konnte. Hat aber auch nichts genützt, also hier sind ja auch am Boden noch genug Bücher. Ja, der Schreibtisch ist Erbstück. Also erst hat er meinem Großvater gehört, dann hat er meiner Mutter gehört und jetzt gehört er mir. Also als meine Mutter gestorben ist, habe ich den von ihr übernommen.
An der Wand zwischen den Fenstern ein Porträt der Schriftstellerin Hedda Zinner, Erpenbecks 1994 verstorbener Großmutter. Darunter eine Korkpinnwand mit Postkarten und Fotos, einem Text von Hölderlin.
Was erzählt denn dieser Schreibtisch? Also Sie sitzen sozusagen an dem Tisch anstelle Ihres Großvaters, anstelle Ihrer Mutter.
Ja, die einen gehen und die anderen kommen und die gehen dann auch irgendwann. So ist es ja mit den Erbstücken. Ja, und jetzt sitze ich ja inzwischen auch schon ganz schön lange dran.
Also haben Sie Heimsuchung auch an dem Tisch geschrieben?
Heimsuchung noch nicht, aber alle Bücher danach. Ich denke irgendwie, die Dinge haben auch so eine Seele oder was auch immer. Und wenn man so viel Zeit mit einer Sache verbracht hat, also mit einem Möbelstück oder irgendeinem Geschirr oder was weiß ich für Sachen, dann fällt es mir immer schwer, die wegzugeben. Das ist so, wie wenn man die jetzt ins Unbehauste stößt, ne? Also hier ist so ein bisschen Büro. Hier sind so CDs, hier sind so Videos, eine aussterbende Gattung, aber ich bin immer noch...
An einem Nachmittag im Januar steht Jenny Erpenbeck vor dem Schreibtisch, auf dem ihr zugeklapptes Notebook liegt, und betrachtet das wie ein wahlloses Sammelsurium anmutende Nebeneinander der in ihrem Arbeitszimmer bewahrten Dinge. Erinnerungssplitter, Fundstücke, Zeugnisse einer vergangenen Zeit, deren Zusammenhang sich erst durch die Geschichten erschließt, die die im März 1967 in Ost-Berlin geborene Schriftstellerin über sie erzählt. In dem einen Regal das Architekturmodell des in der Märkischen Seenlandschaft gelegenen Sommerhauses ihrer Großeltern, das Vorbild für den Schauplatz des 2008 erschienenen Romans »Heimsuchung« war, in dem Erpenbeck die Lebensgeschichten wechselnder Eigentümer durch ein Jahrhundert deutscher Geschichte schildert. In den Fächern des anderen Regals steht die für ihre Romane zusammengetragene Sekundärliteratur.
Da ganz oben ist so ein kurzes Fach zum Wörterbuch. Dann ist da die Heimsuchung. Das sind vielleicht so drei Fächer. Dann kommt hier aller Tage Abend. Das sind auf jeden Fall vier Fächer. Da oben gehen gegangen. Dann abwärts kommt eigentlich hier viel Philosophie und Soziologie und so irgendwie. Und hier habe ich inzwischen ein eigenes Fach für Stalinismus, was allerdings bei aller Tage Abend auch schon anfängt. Ja, und dann habe ich hier so ein bisschen Klimbim.
Gibt es auch schon ein Regal für das Work in Progress, falls Sie darüber überhaupt sprechen mögen?
Ja, hier so. Gibt es so ein paar Kisten schon und so ein paar Stapel. Ja, ich will über meinen Vater was schreiben. Und bin aber noch nicht so ganz sicher, was es für eine Art von Buch wird.
Ja. Kein Roman.
Vielleicht kein Roman, vielleicht auch ein Roman. Muss ich noch ein bisschen rumprobieren. Ist noch im Anfangsstadium.
Weiß Ihr Vater davon?
Ja, ja. Eigentlich ist unser gemeinsames Projekt. Und wir sind auch seit, ich würde jetzt sagen, schon 10 Jahren im Gespräch. Da bin ich eigentlich auch so wie Sie mit dem Mikro. Also ich habe nicht so ein flauschiges Mikro, aber ich hole dann immer mein Handy-Diktiergerät raus und habe auch schon etliche Aufzeichnungen gemacht.
Diese Kartoffelkäfergeschichte, ich habe noch in der Schule gelernt, da waren Abbildungen von Kartoffelkäfern. Und der böse Imperialismus will uns vernichten, die waren Kartoffelkäfer.
Er hat mir seine Tagebücher gegeben, ich habe Briefe bekommen. Wir reden die ganze Zeit, seine Bücher sind natürlich da, also er hat ja Romane geschrieben und Gedichte, aber eben auch so wissenschaftliche Bücher über Werte und Normen.
Maybe I didn't treat you quite as good as I should have.
Worum es ihm so ging, ist herauszufinden, wo die Leute eigentlich ihre Werte herbekommen. Ne? Also wie eigentlich eine Wertung, von der man ja immer denkt, dass die so das Ureigenste ist, ne? Dass man die oder die Meinung hat, Also wie diese Meinung eigentlich in die Menschen reinkommt, durch welche Ereignisse man sowas verinnerlicht und welche Funktion die eigentlich haben.
Ich bin selber über den Acker gerannt und habe Kartoffelgemälde.
Und hattet ihr wirklich Essig im Glas?
Auch.
Hattet ihr Essig im Glas? Im Kartoffelkäferglas?
Das weiß ich gar nicht mal. Aber wahrscheinlich sogar, weil sonst würden die wieder rausfliegen.
Achso, hier sind natürlich auch so ein paar Kartons. Mein Vater sortiert aus und gibt mir dann so Kartons mit entweder mit irgendwelchen Elvis Presley Kassetten oder so Sachen, wo er denkt, die schafft er nicht wegzuschmeißen und ich schaffe es auch nicht, sie wegzuschmeißen.
Ich habe Jenny während unserer Schulzeit kennengelernt. Ich glaube, da waren wir 14. Ich weiß nicht, ob sie gleich von Anfang an mit in der Klasse war oder ob sie etwas später kam. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr.
Ute Scharfenberg, Dramaturgin und Übersetzerin. Seit dem Besuch des altsprachlichen Zweigs der erweiterten Oberschule Heinrich Schliemann im Ostberliner Stadtbezirk Prenzlauer Berg eine von Erpenbecks Freundinnen.
Nächste Station, Friedrichstraße. Übergang zu den S-Bahn-Linien 1, 2, 25, 26 zur U-Bahn-Linie.
Wenn Sie danach fragen, wie kommt es, dass jemand wie Jenny so ein sprachmächtiges Werk erschafft und wo sehe ich Quellen, wo sehe ich Herkünfte oder ja, vorausweisende Zeichen ja, aus der Jugend. Also sie kam als eine sehr autonome Person damals schon in ihrem 14. oder 15. Jahr ungeheuer zentriert, ja, sehr einer sehr universellen allgemeinen Bildung, mit einer profunden musischen Bildung damals schon und natürlich aus einem Bücherhaushalt.
Was wussten Sie damals über Ihre Familie? Waren das auch für Sie prominente Namen?
Waren schon prominente Namen, die waren schon in der DDR-Kultur, hatten die schon einen Klang. Und ja, natürlich verwiesen auch historisch auf eine bestimmte Zeitdimension, ja, oder eine bestimmte Jahrhundertdimension. So. Ich kann mich sehr erinnern, wenn ich sie besuchte zu Hause, dass sie so eine eigene Welt aus Fragmenten und Bruchstücken und Fundstücken aufgebaut hatte.
Ich habe immer meine Diktier-App im Handy dabei. Wir kommen jetzt hier nicht durch. Naja, ist egal. Und immer wenn irgendwas Interessantes, schalte ich die an. Also ich habe jetzt bestimmt schon 60 Aufnahmen. Manchmal sind die 1, 2, 3 Stunden lang und manchmal nur 5 Minuten und manchmal nur 2 Minuten. Und ich habe die noch nicht mal alle transkribiert oder so. Das ist einfach sehr viel Arbeit, auch was da so drinsteckt. Und natürlich manche Dinge hat er mir vielleicht auch hier und da mehrfach erzählt. Aber es ist eben, so ein Leben ist eine komplexe Sache.
Also die Wände und alle Oberflächen und das Klavier waren besiedelt von Fotografien, Gedichtausschnitten, Zitaten, Gegenständen, die offensichtlich mit Bedeutung aufgeladen waren. Offenbar für sie auch aufeinander Bezug nahmen oder also in Dimensionierungen hinein relationierten, die sozusagen so eine komplexe Vernetzung von gegenseitigen Verweisen waren. Und das ist möglicherweise auch eine Methodik vielleicht im Schreiben von Jenny, dass sie so Verflechtungs-, Vernetzungsgeschichten baut, die ungeheuer kompliziert werden können, einfach weil sie durch die Fülle an unterschiedlichem Material, also Zitaten, Episoden, Anekdoten, Erzählungen, Positionswechseln, Aktenwissen, recherchierten Daten, Fakten, Urkundlichkeiten in jede Richtung zeitlich und räumlich ausgreifen kann und damit eben auch über Zeiten hinweg, Generationen hinweg, Biografien hinweg, Herkünfte hinweg ständig Perspektivwechsel vornehmen kann und auf die Weise nach und nach eine hochkomplizierte Erzählkonstruktion bauen kann.
Man kann sich natürlich auch fragen, ja, warum schreibe ich jetzt über meinen Vater? Überhaupt Eigentlich wurde die Idee geboren an einem Tag, wo er gesagt hat, na, er schreibt seine Autobiografie nicht und das interessiert doch keinen Menschen. Und ich habe gesagt, doch. Und dann schreibe ich die. Das war der Anfang. Oh Mann, ey, mach dich doch mal dumm.
Sie spricht aus der Figur, sie spricht als Autorin, sie spricht für eine Nebenfigur, sie spricht aus einem Gegenstand heraus sogar. Das ist schon in der Geschichte vom alten Kind, ist das schon angelegt. Aber besonders auffällig zum Beispiel in Aller Tage Abend, ja, wenn sie, das ist ja eigentlich fast eine theatrale Versuchsanordnung, ja, der Vorhang geht auf, er geht zu und er geht neu auf. Lassen Sie uns annehmen, die Figur sei nicht gestorben. Ja, wie könnte die Geschichte weitergehen? Und da verwendet sie ja auch sehr explizit Urkunden und Akten und Berichte aus ihren Recherchen. Und das sind ja auch authentische Verhältnisse, die da erzählerisch verwandelt werden. Nichtsdestoweniger sind ja da also erkennbare historische Begebenheiten, Figuren, Personen, historische Situationen transformiert, ja, und interpretiert und erzählerisch verwandelt.
Wir stellen uns mal hier auf, dann vorne auf dem Parkplatz. Naja, ich hatte mich am Anfang eher sogar verschätzt in dem Aufwand, den das bedeutet. Das ist ja aber gut, weil sonst würde man ja gar keine Projekte machen, wenn man vorher wüsste, wie viel Arbeit das ist. Ich dachte, wir reden immer so über eine Phase und dann mache ich einfach so ein paar Notizen und schreibe so ein quasi nicht zu dickes Buch, einfach so in dem Sinne, auch so wie manchmal ja Großeltern für ihre Enkel irgendwas aufschreiben. Aber im Laufe der Zeit hat sich das auch sehr verändert, indem wie ich so drüber nachgedacht habe und auch wie eng das eigentlich mit mir verbunden ist. Mein Vater hat mir dann eines Tages auch so, am Anfang habe ich ihm die ersten Kapitel so gezeigt. Und dann hat er gesagt, er will die eigentlich gar nicht mehr sehen und ich soll wirklich frei sein und machen, was ich machen will. Also es hat sich in sich auch nochmal jetzt auch sehr verändert, das Projekt. Und schauen wir mal. Achso, das muss ich jetzt ja auch erklären, wo wir hier sind. Also hier sind wir jetzt ja in der Wollangstraße und hier nebenan ist ein Kloster, die sich auch um Obdachlose kümmern. Also mitten in Pankow plötzlich ein Kloster, was auch schon immer da war, auch zu DDR-Zeiten. Hier gegenüber ist die Bäckerei Jons, bei der ich als junge Dichterin, als Bäckereiverkäuferin gearbeitet habe.
Erpenbeck geht die Wollangstraße entlang. Sie biegt rechts in die Florastraße ein und bleibt vor dem alten Mietshaus stehen, in dem sie mit ihren Eltern wohnte, bis sie vor ihrer Einschulung allein mit ihrer Mutter in einen Neubau in der Leipziger Straße zog.
Ja, also hier stehen wir vor unserem Haus, in dem ich ja eigentlich gewohnt habe, als ich laufen lernte und sprechen lernte. Also ein ganz wichtiger Ort in meinem Leben. Einer der wenigen schönen Altbauten, die es noch gibt in Berlin. Ja, und wir haben, glaube ich, im zweiten Stock gewohnt. Da der Erker war das Zimmer meines Vaters. Da stand immer so ein gläsernes Gerät im Fenster, was sich bei Wärmeeinstrahlung dann begonnen hat zu drehen mit so was Physikalisches. Und dann gibt es hier, wir können ja vielleicht mal reingehen.
Sie schlüpft dem Paketboten hinterher durch die Tür und geht den Flur entlang zum Treppenhaus.
Ja, jetzt, ich zeige gleich mal das Treppengeländer. Das ist nämlich
nicht mehr da. Haben Sie da was eingeritzt?
Nee, das hat den Löwenkopf als Ende. Ist weg. Naja.
Schön. Schön.
Dass der Löwenkopf nicht mehr da ist. Wir können ja noch mal eine Karre höher gehen. Ja, das war die Unterführung. Hier habe ich zum Beispiel auch was sehr Wichtiges gelernt, wie man sich die Schuhe zubindet, die Schleife. Ja.
Wann waren Sie hier zuletzt?
Es ist noch gar nicht so lange her mit meinem Vater. Habe ich ja alle die historischen Orte so abgeklappert für unsere Interviews. Vielleicht vor 5 Jahren oder vor 3 Jahren. Ja. Aber ich bin nicht raufgegangen zu der Tür. Das ist ganz komisch. Gibt ja auch so, manchmal so für bestimmte Orte auch so Traumlandschaften. Und als Kind weiß man ja immer, wenn man zurückschaut, nicht genau, hat man es geträumt oder ist es eine Erinnerung? Und hier dieses Treppenhaus, die Treppe und so, kam auch in manchen Träumen von mir vor.
Mit dem Löwenkopf.
Mit dem Löwenkopf. Aber auch hier irgendwie der Treppenflur. Und also ich hatte mal so einen ganz surrealen Traum. Also ich habe sowieso komische Träume. Und da bin ich hier dann weggebracht worden von Leuten auf so eine Betonrampe und so. Es fing aber hier an.
Während das Mädchen in seiner schwarzen Kammer sitzt und von Zeit zu Zeit versucht, sich aufzurichten, dabei aber mit dem Kopf gegen die Decke des Verstecks stößt, während es die Augen weit aufmacht und dennoch nicht einmal die Wände der Kammer sehen kann, während die Dunkelheit so groß ist, dass das Mädchen nicht einmal erkennen kann, wo sie aufhört, erscheinen in seinem Kopf Erinnerungen an Tage, an denen das ganze Blickfeld mit Farben ausgefüllt war, bis an die Ränder.
Hallo, hallo. Wohnen Sie schon länger hier?
Bitte?
Wohnen Sie schon länger hier?
Ja.
Und sagen Sie, erinnern Sie sich da hier nicht
mehr? Wo sind Sie denn eigentlich?
Ach so, Erdenbeck, ich habe mal hier gewohnt.
Ach so, das weiß ich natürlich.
Ja, nee, da war ich ein Kind.
Ja, das ist lange her.
2, 3, 4, 5 Jahre alt.
Das ist lange her.
Ich erinnere mich irgendwie, dass hier unten am Anfang von dem Geländer so ein Löwenkopf war.
Ich bin 2013 hier eingezogen.
Ah, spät.
Also kann ich mich jetzt nicht...
War der Löwenkopf vielleicht schon geklaut?
Wahrscheinlich, ja. Ja, wahrscheinlich.
Wolken, Himmel und Blätter, Blätter von Eichen, Blätter der Weide, die wie Haare herunterhängen. Schwarze Erde zwischen den Zehen, trockene Kiefernadeln und Gras, Kiefernzapfen.
Hier unten, ganz schön.
Ja, am
Ecke. Nein, hier unten,
hier an der Hüfte. Das Treppenhaus sieht bestimmt mal schöner aus, ne? Sieht ja grottig aus.
Naja, als grottig würde ich jetzt nicht sagen, aber...
Nee, also ich kann mich nicht erinnern. Das wäre mir aufgefallen.
Ja, ich habe mich jetzt richtig gewundert. Aber es ist ja auch ein altes Treppengeländer.
Ja, aber es sieht gar nicht so aus, dass da was war. Ne?
Aber nee, das ist auch nicht. Ja, so ist es mit Erinnerung. Vielleicht stimmt es gar nicht. Vielleicht habe ich den woanders gesehen.
Schuppige Rinde. Wolken, Himmel und Blätter. Sand, Erde, Wasser und Bretter des Stegs. Wolken, Himmel und gleißendes Wasser, in dem die Sonne sich spiegelt. Schattiges Wasser unter dem Steg. Durch die Ritzen kann sie es sehen, wenn sie sich mit dem Bauch auf die warmen Bretter legt, um sich nach dem Baden zu trocknen. Nachdem der Onkel schon fort war, hatte der Großvater sie noch 2 Sommer lang zum Segeln mitgenommen. Jetzt, ohne zu wissen, ob es draußen Tag ist oder Nacht, greift das Mädchen nach der Hand, die der Großvater ausstreckt, steigt vom Steg auf den Bootsrand hinüber, sieht, wie der Großvater den Knoten, mit dem das Boot am Steg festgemacht ist, löst und das Seil ins Boot wirft.
Meine erste Entdeckung, dass sie schreibt, war, dass das Buch herauskam, Geschichte vom alten Kind. Und das war für mich auch ungeheuer überraschend, tatsächlich von der Reife des Blicks, ja, und der Radikalität dieser Passionsgeschichte.
Es gibt ja viele Würdigungen des Werkes oder auch einzelner Werke von Jenny Erpenbeck. Was mir immer so ein bisschen zu kurz kommt, gerade so in der letzten Zeit, wo es dann ja stark, nennen wir es mal, politische Implikationen gegeben hat, ist das, was ich für die zentrale literarische Qualität von Jenny Erpenbeck halte. Ich nenne es mal die Musikalität der Texte.
Wolfgang Ferchel, Lektor und Verleger. Er lektorierte Erpenbecks 1999 erschienenes Debüt »Geschichte vom alten Kind«, in dem sich eine erwachsene Frau als 14-jähriges Mädchen ausgibt und in ein Kinderheim einschleust. Seit dem 2012 veröffentlichten Roman Aller Tage Abend betreut Ferchel Erpenbecks Werk.
Also mal platt gesprochen, ich würde mich anheischig machen, halbtrunken und nachts geweckt zu werden. Und sie tragen mir ein Stück Text vor und ich sage, das ist von Jenny Erpenbeck.
Ich höre aus dem Schreiben von Jenny immer ihre Stimme natürlich, weil die mir sehr vertraut ist und erinnere mich auch so an gewisse strukturelle Sachen, ja, also so eine Lakonie, ein spielerischer Umgang mit dem Material, also ja, so dieses spielerische Konstruieren, Komponieren, wieder auseinanderlegen, neu zusammenlegen.
Der Erpenbecksche Sound hat ja auch durchaus was mit Repetition zu tun, ja. Wie wird Wiederholung eingesetzt? Auch das kennen wir ja aus der Musik, also aus der Symphonik.
Und in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, ich werde rhythmisch mitgenommen und ich kann rhythmisch lesen und meine Inhalte irgendwo dort in Schwingen bringen, dann bleibe ich eben dran.
Frank Hilbrich, Opernregisseur. Regisseur von Giorgio Battistellis Lot und Ludger Vollmers Rummelplatz, für die, die nach einer Buchbinderlehre und einem anfänglichen Studium der Theaterwissenschaften selbst zur Opernregisseurin ausgebildete Erpenbeck die Libretti schrieb.
Es ist eine Qualität, dass sie rhythmisch schreibt, in dem Sinne, dass eben Gedankenatem zu Satzstrukturen werden. Und das ist was sehr, sehr Natürliches. Nur das muss man eben treffen, wenn man schreibt, und daran liegt die Kunst.
Ein Stilprinzip ist die Wiederholung bei Erpenbeck. Aber wie das gesetzt wird, ja, also da kommt eben dieser Klang, diese Terz, die kommt halt immer wieder an der richtigen Stelle. Damit wird der Text auch körperlich wahrnehmbar. Die Musikalität macht die Erpenbeckschen Texte körperlich wahrnehmbar.
Man atmet ein mit ihren Sätzen, ja, und man atmet die aus. Und das sind geatmete Gedanken, die da zur Sprache werden. Und vor allen Dingen, sie schreibt Sätze, in denen man wohnen kann.
Am meisten hat mich interessiert, als ich angefangen habe, Erpenbeck zu lesen, die Sprache. Die ist so überraschend, sie ist genau und sie ist so offen. Also sie lässt so Assoziationen zu. Im Grunde genommen schreibt sie, finde ich, wie man auch Bilder machen sollte.
Ute Mahler, Fotografin. Eine Freundin Jenny Erpenbecks.
Also, dass man einen Gegenstand hat, der abgebildet ist, wie auf Bildern, so eben da mit Sprache. Und dann trotzdem einfach diese Qualität hat, für den Betrachter oder auch für den Leser, seine eigenen Bilder drin zu finden.
Also eine der größten Eigenschaften von meiner Tochter ist, und die hat gar nichts zu tun mit dem Schreiben zunächst einmal, die kann sich unheimlich gut anderen Menschen einfühlen. Und zwar so einfühlen, dass sie eben auch sozusagen mitleidet manchmal. Auf jeden Fall aber so, dass sie vieles mitempfindet.
Und dann natürlich auch das, worüber sie schreibt. Und am meisten bei Heimsuchung, das hat mich wirklich umgehauen. Ja, im Klappentext steht, das ist ein Buch über ein Haus, über eine Familie, über die Geschichte, über die Nazi-Zeit, DDR-Zeit und dann jetzt über das wiedervereinte Deutschland. Aber es ist natürlich viel mehr und das hat mich so fasziniert.
Und natürlich war das so, dass sie sich in Figuren, die sie sehr gut kannte, also meine Eltern, meine Mutter und so weiter, dass sie sich da wirklich gut einfühlen konnte. Wo es überhaupt nicht ist, na doch, es ist auch diese komische Figur, also im alten Kind, das hat auch einen realen Anlass, eine reale Figur. Und da hat sie sich aber, das kann man nicht so als einfühlen.
Naja, das ist ganz interessant gewesen, weil das geht ja um dieses alte Kind, was sich praktisch freiwillig noch mal in ein Kinderheim einweisen lässt. Und mein Vater war ja selber im Kinderheim, also ist von wo er 10 war bis 14 im Kinderheim gewesen. Und wir hatten mal zusammen das Kinderheim angeschaut. ich weiß gar nicht, ob bewusst oder unbewusst, jedenfalls ist die Schilderung des Kinderheims im Alten Kind sehr angelehnt an das Kinderheim, in dem mein Vater die meiste Zeit war.
In Pankow sitzt Jenny Erpenbeck im Haus ihres Vaters, des Physikers, Wissenschaftsphilosophen und Schriftstellers John Erpenbeck, auf dem Sofa. Am Rande des Kaffeetischs liegt Erpenbecks Roman »Gehen, ging, gegangen«, in dem ein emeritierter Professor durch die Begegnung mit afrikanischen Flüchtlingen zu einer Neubewertung seines Lebens und seiner Erinnerungen herausgefordert wird, und eine Taschenbuchausgabe des vor dem Hintergrund des Endes der DDR und der Zeitgeschichte der frühen 90er Jahre spielenden Romans Kairos. Daneben der 1997 veröffentlichte Wenderoman Aufschwung ihres Vaters, sowie ein später Kriminalroman ihres 1975 gestorbenen Großvaters Fritz Erpenbeck. Und ein Band der von 1968 bis 1973 erschienenen Romantrilogie Ahnen und Erben ihrer Großmutter Hedda Zinner. John Erpenbeck, der 1942 geborene Sohn des aus dem nationalsozialistischen Deutschland in die Sowjetunion emigrierten und 1945 nach Berlin zurückgekehrten Schriftsteller-Ehepaares, sitzt in seinem Sessel und sieht seine Tochter freundlich an.
Und dann weiß ich noch, als ich dann das alte Kind fertig hatte und dir zu lesen gegeben habe, hast du eigentlich gesagt, sowas wie, also das ist ja praktisch seine Vergangenheit sozusagen, die ich da beschreibe. Insofern war das auch vielleicht sowas wie, wie auch ein stellvertretendes Schreiben. Nur, dass natürlich die Story selber einen anderen Plot, wenn man so will, hatte.
Naja, aber es ist auf jeden Fall so, also aller Tage Abend ist ganz eindeutig eingefühlt in meine Mutter. Aber es ist mehr als meine Mutter. Es ist nicht eine Biografie.
John Erpenbeck erzählt von seiner mit dem Nationalpreis der DDR und dem Karl-Marx-Orden ausgezeichneten Mutter Hedda Zinner, deren Lebensgeschichte in Jenny Erpenbecks Roman Aller Tage Abend eingegangen ist, dessen um 1900 in Galizien geborene Protagonistin mehrere von der Erzählerin zurückgenommene Tode stirbt und in schließlich 90 Jahren die Umbrüche des 20. Jahrhunderts durchlebt. In Erpenbecks 2008 erschienenem Roman Heimsuchung trägt die Figur der Gealterten, in ihrem Sommerhaus am Märkischen See an einem Buch der Erinnerung arbeitende Schriftstellerin, die Züge Hedda Zinners.
Also erstens mal hat meine Tochter Gott sei Dank nie Biografie pur verwendet, sondern es ist immer sozusagen künstlerisch durchdrungen und dadurch natürlich etwas anderes. Und es verbietet sich auch sozusagen ganz direkte Vergleiche. Aber sie hat natürlich bestimmte Züge und Charaktereigenschaften durchaus. Dazu gehört in der Heimsuchung eben die Schriftstellerin. Und die sie ja nun ewig erlebt hat auch.
Das Tippen war eigentlich das Hintergrundgeräusch der Sommer, die ich da verbracht habe. Ja, sowas konnte man von meiner Großmutter auch lernen. Eigentlich, dass das Schreiben so eine, wie soll ich sagen, sehr seriöse Arbeit einfach ist.
Also Fleißarbeit. Ja. Meine Mutter ist wirklich um Punkt 9 oder wann Frühstück zu Ende war, hochgegangen und an die Schreibmaschine.
Dann gab es eben immer diese Schreibmaschinentippen. Ne?
Für mich ist der wichtigste Charakterzug eigentlich, dass sie ihr Leben lang Angst hatte. Ist aus einer jüdischen Familie. Der Vater war KOK-Beamter, aber eben mit einem jüdischen Hintergrund. Das ging in Österreich, aber es gab in Österreich einen massiveren Antisemitismus als in Deutschland damals. Dann ist sie nach Deutschland gekommen. Naja gut, und dann Angst, Nazizeit, nach in die CSR geflohen, wo man ja nicht so sehr sicher war. Die Nazis haben in Prag den Theodor Lessing umgebracht. Und dann sind sie in die Sowjetunion, haben sich sehr wohl gefühlt ein paar Wochen. Und dann kamen die großen Prozesse und so. Und meine Mutter beschreibt das sehr schön. Da ist der eine verschwand plötzlich und dann der andere plötzlich und so weiter. Also da, wo ich geboren wurde, die Emigration in nach Ufa in Baschkirien, also sehr am Rand der Welt, wobei viele Immigranten einfach irgendwo hingeschickt wurden und da wirklich umgekommen sind. Ja.
Also hier sind diese beiden Gemälde, eins von meinem Großvater, eins von meiner Großmutter. Also ich mochte rein gefühlsmäßig immer das von meinem Großvater mehr, weil mein Großvater wirklich so lebendig aussieht. Aber inzwischen denke ich, dass es eigentlich das Porträt von meiner Großmutter auch sehr klug ist. Man sieht die Enttäuschung.
Und dann sind sie zurück nach Moskau, wobei auch da noch diese Geschichte, dass sie eben kurz vor 45 plötzlich irgendwohin nach weit nach Sibirien,
nach Novosibirsk
oder so gebracht werden sollten. Und da hat Johannes Erbecher, der Berühmte, hat sie dann 2 oder 3 Tage bei sich zu Hause versteckt.
Man sieht auch die Eleganz, die äußerliche, aber die steht eigentlich in einem Kontrast zu dem Gesichtsausdruck. Und das, man sieht auch eine gewisse Kühle der ganzen Stimmung.
Aber es trug nicht zu ihrer Sicherheit bei. Und dann kam sie in die DDR natürlich. Und in der DDR war sie relativ gesichert.
Bei meinem Großvater, der sah einfach gut aus und das ist ein schönes Bild. Bei meiner Großmutter sieht man so eine Müdigkeit, so was, finde ich, Resignatives, was mir jetzt im Rückblick, wo ich mehr über sie weiß, vielleicht auch klarer ist, wo es herkommt. Ne?
Und dann, nachdem also sie eine gestandene Schriftstellerin mit vielen Preisen war, dann kam die Wende. Und meine Mutter hat es nicht verstanden, weil meine Mutter war wirklich eine der meistgelesenen Autorinnen mit einer Auflage, die über 1 Million lag. Und dann war plötzlich alles weg.
Und der Verlag ging pleite?
Der Verlag ging pleite. Es wurde kein Buch mehr von ihr gedruckt. Und das ist natürlich für einen Autor, der wirklich sehr erfolgsgewohnt war, das war eine Katastrophe, ne?
Auch nachdem sie sich nicht das Leben genommen hat, eigentlich ist sie seelisch so geflüchtet in manchmal andere Welten, kann man sagen. Also manche haben jetzt gesagt, na gut, das ist jetzt Altersdemenz oder so, aber es waren wirklich die Dinge, die sie damals gesagt hat in ihren letzten Lebensjahren. Also das war für mich eine ganz tiefgreifende Erfahrung. Wir haben dann manchmal reihum hier bei ihr übernachtet, weil mein Vater war noch ein Jahr in Amerika mit der neuen Familie und durch diese Zeit, die wir damals verbracht haben, war das wirklich für mich so ein, eigentlich ein, kam das so als Schock und als ganz konkrete Sache daher, dass jemand gescheitert ist mit seinem Lebenswerk. Und ich denke, ohne diese Erfahrung hätte ich dann vielleicht auch nicht so angefangen zu schreiben, auch über das Scheitern, über den Verlust von Heimat, auch im seelischen Sinne und über Vergänglichkeit. Also ich hatte ganz andere Themen, weil ich den Umbruch so bewusst erlebt habe.
Ich habe früher immer aus Quatsch gesagt, meine Lebensgeschichte, die fängt um 1900 an. Aber das ist tatsächlich so. Ich habe dadurch, dass mein Vater und meine Mutter so kurz nach 1900 geboren wurden, habe ich sehr viel Geschichte aufgenommen von denen. Und das ist bei ihr eben auch. Und das gibt es tatsächlich wenig Leute, die gewissermaßen die Geschichte in sich tragen beim Schreiben, ne?
Das ist vielleicht auch ein bisschen, also der Blick von jemand, dessen Land nicht mehr existiert. Also ich glaube...
Das spielt sich ja auch eine Rolle, ja.
Ja, diesen Umbruch miterlebt zu haben, zu sehen, wie vergänglich eben auch Ideologie oder staatliche Systeme sind, da hat sich die Geschichte auch mit meinem Leben so ganz konkret verbunden. Und ich glaube, in der Bundesrepublik hat es diese plötzliche Erfahrung nicht gegeben. Und da ist eigentlich eine Sache, über die ich mit meinem Vater praktisch permanent rede, seit immer, würde ich sagen, die Umkehrung der Wertung und zu zeigen, dass man die Dinge auch ganz anders anschauen kann und dass manche Leute sie vielleicht tatsächlich anders anschauen als man selber, also dass die Bewertung beweglich ist. Manchmal habe ich gedacht, ich bin so die Bücher schreibt mit dem Blick eigentlich, den mein Vater durch seine Forschung über Wertung auch mir mitgegeben hat. Ich habe ja manchmal auch gesagt, dass ich
auch dadurch, dass ich sozusagen das Familienarchiv bin, beziehungsweise mein Vater mir die Dinge jetzt so gibt, dass ich verstanden habe, dass wenn man in verschiedenen Altern oder in verschiedenen Jahren auf dieselben Dokumente blickt, man immer wieder was anderes sieht, was auch wieder mit dem Wertungsthema sich so berührt. Da ist für mich auch so Zeit sichtbar geworden, auch dass wir selber ja nicht ident sind mit den Menschen, die wir in jüngerem Alter waren, sondern dass die Identität auch was ist, was sich verändert. Also manchmal ist es auch so, dass ich meinem Vater jetzt sage, was in seinen frühen Tagebüchern steht und er ganz erstaunt ist und er sich selber praktisch als Fremden begegnet. Und das, was mein Vater auch sagt, diese Verbindung in die Tiefe der Zeit, also der berühmte Satz, ne, die Vergangenheit ist nicht tot, sie ist nicht mal vergangen, also der bewahrheitet sich ja immer wieder.
Können Sie was zu diesem aktuellen Projekt sagen, wenn wir jetzt hier bei Ihrem Vater ihm gegenüber sitzen? Wie kann man ein lebendiges Leben erfassen?
Also das würde ich auch gerne.
Das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, das geht jedem so, der über irgendjemand anders schreibt. Plötzlich hat man das Gefühl, man müsste das andere Leben in all seinen Facetten und in all seiner Komplexität und in all seinen Phasen und allen Altern eigentlich ergründen und nochmal nachvollziehen. Und das ist wie so ein riesiger Berg aus, auch aus Dingen, die ich inzwischen weiß. Und man merkt, wie so ein Menschenleben, also wie so eine lebendige Sache ist, die so die Wurzeln und Zweige in alle Richtungen streckt. Und man kann es nicht auf einer Ebene erzählen. Man kann nicht einfach nur sagen, ja, dann passierte das und dann passierte das, sondern man hat Sachen, die im Untergrund klingen, fast so musikalisch könnte man es vielleicht beschreiben, dass man einfach so, man hat einen Kontrapunkt, man hat aber noch viele andere Stimmen, die da mit reingehen. Man hat diese Verwandlung in den Zeiten. Also im Prinzip denke ich die ganze Zeit, ich kann daran nur scheitern. Aber es macht natürlich auch Freude, vielleicht sogar zu scheitern.
Jetzt ist es nur noch ein kleiner Übergang, der ihr bevorsteht. Entweder verhungert sie hier in ihrem Versteck oder sie wird gefunden und abtransportiert.
Es ist so, dass sie in großen historischen Zusammenhängen denkt, also eher total entgrenzt denkt und eben aus einer Informiertheit, aus einem enzyklopädischen Wissen darüber, was historisch das 20. Jahrhundert ausgemacht hat, welche Haltungen, welche Positionen sich in dem Jahrhundert ausgeprägt haben.
Niemand von denen, die wussten, wer sie war, weiß mehr, dass sie da ist. Das macht den Übergang so gering. Schritt für Schritt ist sie bis hierher gelangt, bis beinahe zum Ende. Das heißt, der Weg muss auch einen Anfang gehabt haben. Und an diesem Anfang muss sie um ein genauso geringes vom Leben entfernt gewesen sein, wie sie es jetzt vom Tod ist.
Ja, wann kann man Geschichte nachvollziehen? Ja? Wenn sie plötzlich so nicht mehr so abstrakt ist, sondern wenn es so eine Person wird, die anhand dieser Person man diese Geschichte verfolgen kann. Und das ist es ja, dass man immer dann auch jemanden findet, oder ja, sowohl im Roman oder eben auch im Bild, der stellvertretend ist für die vielen und dann etwas erzählt.
Der Anfang muss beinahe noch genauso ausgesehen haben wie das Leben. Muss irgendwo mittendrin gewesen sein und noch unerkennbar als erster Teil dieses Weges, von dem sie erst jetzt weiß, wohin er führt.
Im Fall von der Blechtrommel ist es selbstverständlich die Perspektive von dem kleinen Oskar, wie er die Welt sieht und was er macht. Und gleichzeitig ist er getrieben von der Geschichte mit dem großen G, von der Historie, die ihm immer da reingrätscht. Und das ist komischerweise auch bei der Heimsuchung so.
Der Regisseur Volker Schlöndorff. Im Arbeitszimmer seines Hauses in Babelsberg erzählt er von der Verfilmung von Erpenbecks Roman.
Diese Leute kommen ja alle ans Seeufer in der Hoffnung, jedes Jahr einen glücklichen Sommer zu verbringen. sozusagen abgekoppelt von der Weltgeschichte. Aber die Weltgeschichte macht nicht Halt am Ufer des Märkischen Meeres, sondern sie haut in ihre Leben rein.
Der See, an dem das Grundstück lag, das einmal ihrem Onkel gehört hatte und auf dem sie nach der Abreise des Onkels noch 2 Sommer mit den Großeltern verbracht hatte, lag genau auf halber Strecke zwischen Berlin und Guben.
Also der Architekt, der möchte erst Bauhausarchitektur machen, kommen die Nazis ran, versucht er sich da anzubiedern, versucht Albert Speer-artig zu bauen. Das passt aber den Nazis nicht. Er wird abgelehnt, er muss in den Volkssturm. Also sein Leben wird völlig aus der Bahn geschmissen durch die Nazis erst und den Zweiten Weltkrieg dann. Also immer alle Lebensläufe, ganz zu schweigen natürlich vom Lebenslauf der jüdischen Familie, die deportiert, nach Polen gebracht und umgebracht werden. Das ist ja auch nicht ihr eigenes Tun.
War sie, Doris, Tochter von Ernst und Elisabeth, 12 Jahre alt, geboren in Guben, an dieser Stelle des Wegs schon zur Hälfte von ihrem Leben entfernt? Oder mehr? Oder weniger?
Also keine dieser Personen, auch später die Schriftstellerin, die aus Moskau zurückkommt, die versucht, mit der DDR einen besseren Staat aufzubauen. Aber die Leute wollen ihren besseren Staat nicht und sie scheitert im Grunde. Also alle Personen sind in ihrem Handeln und ihrem Leben viel mehr von den äußeren Ereignissen bestimmt als von dem, was sie selbst wollen. Deshalb ist es also ein epischer Roman, ja. Und das ist ja im Film sehr gut nachzubilden. Ich habe eine erste Drehbuchfassung versucht und habe dann radikal umgestellt auf ein chronologisches Erzählen von 1930 bis nach der Wende, diese 70 Jahre, wie im Buch, man könnte beinahe sagen abgearbeitet, aber natürlich jedes Mal dann eine Zeit, die Erlebnisse von einer einzelnen Person und dann kommt eine andere Person und dann kommt die wieder. Und da hier neben Ihnen liegt ein Haufen Kärtchen, wenn Sie mir das geben. Da sehen Sie, da habe ich für jede Sequenz ein Kärtchen ausgedruckt mit einem Bild aus dem Film und habe dann mit diesen Kärtchen hier auf dem Tisch, wie mit Spielkarten bei Patience, und es war auch ein Patience-Werk, gesagt, also hier kommt der Jude, um sein Grundstück an den Nachbarn zu verkaufen. Hier kommt der Mann von der Treuhand, um der Enkelin das Grundstück wegzunehmen. Hier ist der Gärtner im Wald beim Holzhacken beschäftigt. Ja, hier haben sie den Gärtner vor dem Haus. Und ich hatte dann doch trotz der Chronologie die Möglichkeit, sehr viel hin und her zu spielen. Und das habe ich auf die analoge Art gemacht, indem ich diese ausgedruckten Kärtchen mir hier ausgebreitet habe.
Naja, jetzt hier geht's, da waren die also das Arbeitszimmer von meiner Großmutter, hier war so der Schlafzimmer, Schrankzimmer, naja, so. Ja gut, jetzt kann man wieder runtergehen. Vielleicht sollten wir noch mal in das Zimmer von meinem Vater gehen. Hallo Papa, ich mache jetzt gerade deine Wohnungstür.
Ja, mach das.
Ja, weil, also hier, ich finde, hier in dem Zimmer und im nächsten sieht man eigentlich sehr gut die Seelenverwandtschaft zwischen meinem Vater und mir, weil also hier die, ich sage jetzt mal das Sammelsurium, was hier so in den Regalen steht, hat doch große Ähnlichkeit mit dem Sammelsurium, was bei mir im Regal steht. Naja, und hier sind eben auch so ein paar physikalische Spielzeuge, hier zum Beispiel diese. Also diese kennt man ja. Also dass diese Kugeln, die hier so hängen und wo dann der Impuls weitergegeben wird.
Da hinten, das ist übrigens ein Teil von meiner Dissertation, dieses da. Die bestand aus solchen Instrumenten, die nebeneinander gelegt wurden und dann Stofftrennung gemacht haben.
Das kenne ich ja noch nicht mal.
Nee?
Nee, das hier?
Ja. Ja.
Aha.
Das ist ein Lamellensystem. Wenn du von oben guckst, musst du von oben reingucken.
Aha, da ist nur sehr viel zu Staub zu sehen.
Ja, ja, natürlich.
Aha. Also das ist dein Diffusions,
ja.
Mechanismus. Wo, und was hast du dann da reingeleitet?
Da habe ich Wasser. Das ist also Wasser mit Lösungsmittel. Und das ist hier übrigens, das sind hier diese Trennrohre, das sind die, mit denen die ersten russischen Atombomben die Trennung gemacht wurden. Denn mein Chef war in der Sowjetunion als Physiker und der ist geflohen vor Nazis in die Sowjetunion und hat mitgewirkt an dem. Und in diesen Trennrohren, da wird eben Uranhexafluoridlösung reingedampft und dann.
Nächste Station, Friedrichstraße. Übergang zu den S-Bahn-Linien 1, 2, 25, 26 zur U-Bahn-Linie 6 und zum Regionalverkehr.
Wir sind bei der Wollangstraße und praktisch, also die S-Bahn war schon im Westen, davor war die Mauer. Und das war ja das merkwürdige Konstrukt, dass die S-Bahn sowieso in DDR-Besitz war, aber auch im Westen gefahren ist.
Jenny Erpenbeck steht schräg gegenüber des Franziskanerklosters und blickt die Wollangstraße entlang zur S-Bahn-Brücke.
An dem Tag, wo die Mauer aufging, habe ich gedacht, super, kann ich in die S-Bahn steigen und bin in 10 Minuten unter Linden bei meiner Uni. Ich habe mich da durch die Menschenmengen durchgedrängelt, die noch mal so ihre ganze Rührung und innere Bewegung über diesen Wandel, da so sich in die Arme gefallen sind. Ich habe mich nur so durchgedrängelt, bin nach oben und bin dann mit der S-Bahn zur Friedrichstraße gefahren. Und die Leute waren so ein bisschen pikiert, dass ich nicht so jetzt nicht so die angemessene Rührung zeige und dass ich das nicht so sentimental anschaue. Ich bin groß geworden mit der Mauer und ein Kind nimmt die Dinge so hin, wie sie sind. Also mir hat West-Berlin nicht gefehlt, weil ich es ja gar nicht kannte vorher. Als die Mauer dann offen war, hatte ich das Gefühl, da ist plötzlich eine westliche Weltstadt auf dem fliegenden Teppich neben meiner Stadt gelandet.
Goethe ist in dieser Hinsicht wirklich eine wunderbare Figur, weil in dem dieser Gegensatz deutlich wird. Naturwissenschaft.
Man hat keine Freunde dort, also ja, vielleicht 2, 3 Freunde so, die wir vorher hatten, aber im Prinzip ist es eine Stadt gewesen für mich, so wie Paris oder wie London oder irgendeine andere westliche Stadt, die ich halt erst so erkunden muss. Und bis heute bin ich nicht so zu Hause in West-Berlin, wie ich es hier in Ost-Berlin bin, weil ich mir einfach über 20 Jahre Zeit fehlen, die ich mit der Stadt hätte verbringen können. Ich habe ja hier verschiedene Dateien. Hier habe ich jetzt zum Beispiel Autobiografie meines Vaters. So, und jetzt ist hier.
An einem Nachmittag im März sitzt Jenny Erpenbeck in der Küche ihrer Wohnung vor ihrem Laptop.
Also zum Beispiel hier.
Hört in die Audiodateien der mit ihrem Vater geführten Gespräche so hinein und scrollt durch die Scans seiner Tagebücher.
Und da hat er immer jeden Tag in den Kalender halt die ganze Seite vollgeschrieben. Der hat angefangen, als ich ein halbes Jahr alt war. Und das ist eigentlich bis 1990 gegangen.
Warum hat er 1990 dann aufgehört?
Naja, er hat immer gesagt, die neue Gesellschaft hat ihn nicht mehr interessiert. Eigentlich, was er da auch untersucht in den Tagebüchern, ist zum Beispiel, ob sich die Beziehungen der Leute untereinander verändern, wenn die gesellschaftlichen Verhältnisse anders geordnet sind. Und auch, was sie so vom Leben erwarten, worüber sie sich freuen, was sie unglücklich macht, wie Beziehungen funktionieren,
Er hatte mal gesagt, er wollte das auch als Material haben für ein Buch, was er vielleicht mal schreiben würde über die Zeit. Er hat auch egal mit wem geredet, also er hat mal eine Zeit lang geboxt, dann hat er mit den Männern geredet, die da auch geboxt haben. Denn, also ihn hat auch praktisch jeder interessiert, egal was er gearbeitet hat oder ob der jetzt berühmt oder unberühmt war oder wichtig oder unwichtig, einfach ganz normale Leute, also so auch quasi O-Töne gesammelt, kann man eigentlich sagen.
Wenn Sie sagen, der hat das Interesse an der neuen Gesellschaft nicht gehabt, wann hat er das dann wieder neu entwickelt?
Das hat er nicht entwickelt. Ja, mein Vater ist in sich auch so widersprüchlich, deswegen ist er vielleicht auch so interessant. Was ich immer versuche, ist zu verstehen, wie die Leute in ihrer Welt denken und handeln. Also zunächst mal gar nicht mit meinem Urteil so dazwischen zu kommen, wie ich das finde, wie sie handeln, sondern was bewirkt, dass sie so oder so handeln oder so denken. Wenn ich da vorher schon mit irgendeiner Moral dazwischen käme oder mit irgendeinem Urteil, ja, dann wird nichts mehr übrig bleiben von der Figur. Eigentlich versuche ich immer, in jede Figur reinzugehen und möglichst wenig mit meinem Urteil zu stören. Mein Blickpunkt als Autorin ist eher außerhalb von dem Ganzen. Und trotzdem hat er aber in dem Moment, als sozusagen diese Art von Gesellschaft über uns hereinbrach, hat er, ja, wie soll ich sagen, es ist ihm eigentlich auch wie was Altes erschienen. Also wie was, was schon immer da war und wo man eigentlich in der DDR ja eine Zeit lang zumindest dachte, dass man einen Schritt weiter vorwärts kommt. Ne? Also wie wir jetzt sehen, gibt es kein Vorwärts in der Geschichte, gibt immer nur hin und her. Also der Begriff des Fortschritts ist ja vollkommen zweifelhaft geworden. Aber in der DDR gab es ja lange noch die Idee, dass es jetzt für die Menschheit besser wird. Und jedenfalls war das so angedacht von den vernünftigen Leuten. Und für mich ist eigentlich jetzt die seltsame Erfahrung, dass durch dieses Projekt bin ich ja wirklich selber in dem Buch auch enthalten, weil ich bin nun mal das Kind meines Vaters. Ich werde sicher nicht versuchen, die wissenschaftlichen Arbeiten meines Vaters zu referieren oder, sage ich jetzt mal, die Karriereschritte oder die Karrierebrüche als solche irgendwie aufzuzählen, wie das halt dann in irgendeiner Biografie ja manchmal auch gemacht wird. Im Prinzip habe ich ja einen, sage ich jetzt mal, literarischen oder auch ja einen anderen Blick auf so ein Leben, auch auf die Dinge, die prägend waren. Und das ist eben oft gar nicht die Karriere. Also das gerade am Anfang, also 20 Seiten gibt es ja schon. Am Anfang frage ich so auch danach, was bleibt eigentlich von einem Menschen in Erinnerung oder was sind die Dinge, durch die er anderen Leuten in Erinnerung bleibt. Ne?
Von den 120 Menschen im Waggon erstickten während der zweistündigen Fahrt ungefähr 30. Weil sie ein elternloses Kind ist, gilt sie, wie auch einige Alte, die nicht mehr gehen können, und ein paar, die während der Fahrt den Verstand verloren haben, als Hindernis für den reibungslosen Ablauf und wird deshalb gleich nach der Ankunft beiseite getrieben, an einem Kleiderhaufen vorüber, der so hoch ist wie ein Berg. Nackliger, muss sie denken, und erinnert sich an ihr eigenes Lächeln, das sie damals gelächelt hat, als sie vom Gärtner den komischen Namen der Untiefe erfuhr.
Und oft sind es eben gar nicht die eigentlichen Arbeiten, die man, wenn man noch lebendig ist, so als Errungenschaften bezeichnet. Ja, man hat Preise gekriegt oder man hat Bücher rausgebracht oder was weiß ich. Oft ist es wirklich so, wie hat man sich die Nase geputzt oder wie hat man sich abgetrocknet oder so Dinge, die eigentlich banal aussehen, wenn man so hinschaut. Aber das sind oft die Dinge, durch die einem ein anderer Mensch in Erinnerung bleibt, ne? Und alles andere verschwindet.
Ist sie tatsächlich nach Hause gekommen? 2 Minuten lang spürt sie den Sand unter den Schuhen, auch ein paar kleine Feuersteine und Kiesel aus Quarz oder Granit, bevor sie die Schuhe für immer auszieht und sich auf das Brett stellt, um sich erschießen zu lassen.
Und im Prinzip ist so eine Biografie zu schreiben ja auch ein Nachdenken darüber, was ist eigentlich von Wert? Also in meinen Augen natürlich nur. Was ist von Wert? Was macht so ein Menschenleben aus? Wodurch wird jemand so, wie er ist? Und wie verwandelt er sich eben? Ja, solche Fragen. Man ist ja manchmal erschreckt, wie blind man gegenüber dem eigenen Leben war. Also dass man Dinge, die dann plötzlich irgendwann offenbar werden, die ganze Zeit nicht gesehen hat. Man tappt eigentlich durch sein Leben wie ein Blinder. Und wenn man so einen Beruf hat wie ich, dann kann man manchmal auch noch das Umfeld erkennen oder das größere Ganze, in das sozusagen das eigene Leben sich einordnet.
3 Jahre hat das Mädchen Klavierspielen gelernt. Aber jetzt, während sein toter Körper in die Grube hinunterrutscht, wird das Wort Klavier von den Menschen zurückgenommen. Jetzt wird der Rückwärtsüberschlag am Reck, den das Mädchen besser beherrschte als seine Schulkameradinnen, zurückgenommen. Und auch alle Bewegungen, die ein Schwimmender macht, das Greifen nach Krebsen, wird zurückgenommen. Ebenso wie die kleine Knotenkunde beim Segeln, all das wird ins Unerfundene zurückgenommen. Und schließlich, ganz zuletzt, auch der Name des Mädchens selbst, bei dem niemals jemand es rufen wird. Doris.
Denn Erinnerungen sind ja in sterbliches Fleisch eingeschrieben. Begegnungen mit Jenny Erdenbeck. Ein Feature von Thomas David. Es sprachen Nadine Kettler und Jannik Petri. Ton und Technik Daniel Sänger und John Krohl. Regie Maidon Bader. Redaktion Frank Hertweg und Anja Brockert. Produktion Südwestrundfunk 2026.